Er ist 1985 in Rostock geboren, in Ost-Berlin aufgewachsen und nach einem freiwilligen ökologischen Jahr studierte er zunächst Philosophie, Geschichte und katholische Theologie an der FU Berlin, später dann Politik in Marburg, wo auch seine Promotion am Start ist. Er war unter anderem Bundesgeschäftsführer des Studierendenverbands Linke SDS. Er ist Vizechef der Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Er gehört dem Bundesvorstand der Linken seit 2015 mit einer kurzen Unterbrechung an. Und seit Oktober ist er ihr Bundesgeschäftsführer. Herzlich willkommen, Jannis Ehling.
Herzlich willkommen.
Bevor wir uns wirtschaftspolitischen Themen widmen, eine noch ein bisschen andere Frage. 2021 schrieben Sie in einem Gastbeitrag für Telepolis: Seit die AfD im Osten bei Wahlen antritt, konzentrieren sich die Mainstream-Medien mit ihrer Kritik ganz auf die AfD. Das war vor 2013 noch anders. Vor jeder Wahl tauchten Enthüllungsberichte und die x-te Neuauflage der Stasi-Vorwürfe gegen Gregor Gysi auf. Paradoxerweise nützte dieser mediale Shitstorm der Linken und heute eben der AfD. Was heißt das denn für heute? Bräuchte die Linke mal wieder einen Skandal, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, als sie gerade bekommt?
Die Frage ist ja immer, um welches Thema es geht. Ist es ein Thema, wo die Leute einen Solidarisierungseffekt haben? Das war damals natürlich beim Osten der Fall, wo die Leute gesagt haben, okay, es trifft die Linke, aber wir gemein sind wir alle. Deswegen würde ich jetzt nicht gerade jetzt 3 Wochen vor der Wahl mir pauschal Skandale wünschen.
Okay. Ich möchte Sie nochmal zitieren. Nach der Europawahl 2024, als die Linke 2,7% bekommen hat, haben Sie in einer Analyse geschrieben, das Wahlergebnis war eine Katastrophe und die Wahlkampagne, die wir als Parteivorstand zu verantworten haben, ist offenbar gescheitert. Unsere Wahlstrategie und Kommunikation konzentrierte sich weitestgehend auf soziale Themen, Umverteilung, Gesundheit, Arm und Reich. Kann es sein, frage ich jetzt, dass die Menschen sich damals und vielleicht auch derzeit gerade andere Sorgen machen, um den Krieg in der Ukraine zum Beispiel, um Migration, das haben wir jetzt in den vielen Debatten gesehen, oder auch in der Frage, wie die Wirtschaft im Lande endlich wieder in Gang kommt. Also kann es sein, dass Sie vielleicht gerade wieder auf falsche Themen setzen?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Situation ist ein bisschen anders. Bei einer Europawahl stehen soziale Themen nicht im Fokus. Das ist bei einer Bundestagswahl aber ganz anders. Also deswegen glaube ich, dass unser Fokus, den wir setzen, auf einen Mietendeckel, auf einen Deckel von oder eine Reduktion von Energiepreisen, dass das der richtige Fokus jetzt an der Stelle ist.
Neben den Themen, die Sie jetzt gerade schon erwähnt haben, fordern Sie auch eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro. 2026 soll er dann auf 16 Euro steigen. Das ist einmal so ziemlich gleichlautend zu dem, was die SPD auch fordert. Ist das ein Problem? Vor allem aber frage ich mich, ist das nicht eigentlich der zweite vor dem ersten Schritt? Muss nicht erstmal die Wirtschaft im Lande so richtig wieder losgehen? Ich meine, momentan sprechen wir von Auftragsrückgängen, von Rezession. Muss das nicht erst laufen, bevor man dann in einem zweiten Schritt über höhere Löhne reden kann?
Naja, ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil wir kommen doch jetzt in eine Situation, wo wir auch schauen müssen, welche Absatzmärkte haben wir eigentlich noch. Also wir gehen ja jetzt quasi auch mit der Wahl von Trump und natürlich auch schon länger in eine Konfrontation mit China und den USA, die teils dazu tendieren, ihre Märkte abzuschließen. Deswegen sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass wir auch in Europa gute Absatzmärkte haben, aber dafür braucht es Löhne und Kaufkraft. Und deswegen würde ich schon sagen, ist das ein Ansatzpunkt, auch über die Erhöhung von einem Mindestlohn da die Kaufkraft zu steigern.
Also Sie orientieren sich da so an der Nachfragepolitik sozusagen, genau. Oder Unterstützung. Ein zweites Thema, das man in Ihrem Programm findet, ist der Kampf um kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohn und notwendigen Personalausgleich in allen Branchen, schreiben Sie. Eine geringere Wochenarbeitszeit zum Beispiel in Form einer 4-Tage-Woche, ja auch ein Buzzword, ermöglicht mehr Erholung und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das hört sich ja erstmal für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr, sehr schön an. Ich will Ihnen nur was dagegen halten. 2023 betrug die durchschnittliche geleistete Wochenarbeitszeit in Deutschland rund 35,1 Stunden. Damit lag sie deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 37,1 Stunden. Die Franzosen arbeiten mehr als wir, die Schweden arbeiten mehr, die Tschechen arbeiten mehr. Und am längsten arbeiteten 2023 die Griechen mit 40,9 Wochenstunden. Wir sind im dritten Rezessionsjahr. Die Unternehmer klagen über die fehlenden Facharbeiter. Ist es da nicht ein bisschen vermessen zu fordern, dass wir jetzt alle weniger arbeiten?
Naja, es ist ja eine relativ grundsätzliche Forderung mehr. Und wir haben das ja auch in relativ vielen Branchen, dass es dann großen Wunsch, auch gerade von Jüngeren, gibt, weniger zu arbeiten oder vielleicht auch die Arbeitszeit, die anfällt, in weniger Zeit zu verrichten. Also dass man quasi alles in 40 Stunden macht und dann ist das ja auch in vielen Jobs so, dass die Leute dann im Büro sitzen und dann noch ein bisschen rumdallern. Ich glaube, es ist möglich, die Arbeitszeit in vielen Berufen zu reduzieren, ohne dass die Produktivität darunter leidet. Ich sage in vielen, nicht in allen.
Mhm. Trotzdem ist es ja auch so eine Mentalitätsfrage und so ein Signal. Wir können es uns leisten, einfach weniger zu arbeiten, uns mehr zu erholen, was, wie gesagt, ja eigentlich schöne Ziele sind. Wer wünscht sich das nicht? Aber das widerspricht so ein bisschen dem Drang, den man ja gerade verspürt, nach Aufbruch. Und für Aufbruch braucht man Zuversicht und für Aufbruch braucht man das Gefühl des Anpackens. Ich finde, das könnte so eine Forderung doch ein bisschen konträr wirken.
Das ist mir ehrlich gesagt, das ist mir zu einfach gedacht. Also da müsste man wirklich über die jeweilige Branche reden. Also jetzt IG Metall hat das ja auch vor 2 Jahren gefordert, also da eine deutliche Arbeitszeitreduktion, weil einfach es auch Auftragsrückgänge gibt. Also da muss man auch genau schauen, in welcher Branche tut sich jetzt was. Und ich selber arbeite über 70 Stunden die Woche. Das ist natürlich ein anderer Schnack. Deswegen wäre ich bei dem, was Sie vorhin gesagt haben, Wochenendarbeitszeit, kann ich gut nachvollziehen.
Ja. Wenn wir zu Steuerfragen kommen, ne, ist es kein Wunder, es wäre jetzt überraschend, wenn Sie anderes fordern würden, aber dass Sie natürlich darauf setzen, die hohen Einkommen stärker zu belasten oder die pervers Superreichen, wie es Ihre Vorsitzende der Bundestagsgruppe Heidi Reicheneck sagt. Die Pläne sind, ab 85.000 Euro Einkommen im Jahr den Steuersatz auf 53% zu heben. Die sogenannte Reichensteuer gilt dann in 2 Stufen, 60% für Einkommen oberhalb von 250.000 Euro und 75% für Einkommen oberhalb von 1 Million Euro. Das ist, ne, klar, dass das die Linke fordert, aber trotzdem nochmal auch wieder vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation. Diejenigen, die was tun könnten, auch mit Geld, die jetzt, von denen man erwarten könnte, dass sie investieren, dass sie vielleicht auch mal ins Risiko gehen und sagen, ich nehme jetzt Geld in die Hand, weiß vielleicht nicht genau, was dabei rauskommt, aber ich tue es jetzt, damit Innovation geschehen kann in diesem Land. Die gehören natürlich zu diesen Einkommensgruppen zum Teil. Treffen Sie wahrscheinlich viele, die nicht so denken, aber Sie würden eben auch diejenigen treffen, von dem wir gerade erwarten, dass sie ihr Geld investieren. Und die kriegen jetzt von Ihnen das Signal, zahlt erstmal mehr an den Staat.
Ich würde sagen, umgedreht wird ein Schuh draus. Wir haben ja gerade relativ hohe Sparquoten. Und es wurde ja jetzt gerade sehr viel zum Beispiel über Erwerbslose geschimpft und dass die zu wenig leisten. Aber worüber gar nicht gesprochen wird, sind die 800.000 Menschen im Land, die allein von Renditen leben und gar nicht arbeiten müssen. So, und genau auf die müssen wir zielen. Und damit das wirtschaftlich wieder vorangehen kann, braucht Deutschland, glaube ich, ein großes Investitionspaket und das muss irgendwie gegenfinanziert werden. Und unserer Meinung nach müssen die Reichen eben dazu beitragen, das zu finanzieren, dass eben Deutschland wirtschaftlich nicht abstürzt.
Das wären staatliche Innovationen und staatliches Investment, aber es gibt eben auch das private Investment. Und das würde man natürlich ein bisschen bremsen, wenn man dieses Geld mehr belastet.
Das stimmt, aber ich glaube, dass wo Innovation wirklich passiert, gerade in Deutschland, ist das ja auch sehr, sehr stark staatlich gesteuert. Also ich meine, wenn man historisch mal ein bisschen schaut, ist Deutschland ja aufgestiegen gegen das British Empire durch eine große staatliche Forschungsfinanzierung. Und das ist eine Tradition, die es in Deutschland auch immer noch gibt. Und deswegen würde ich sagen, sehr, sehr viel von Innovation passiert sowieso öffentlich und eben nicht privat, sondern die Privaten schöpfen dann oft das ab, was an den Unis geforscht wird.
Sie schreiben in dem Programm, es sollte keine Milliardäre geben. Was haben Sie gegen Milliardäre?
Wer Milliardär ist, hat sein Einkommen im Regelfall nicht selbst erarbeitet. So, und deswegen muss es unserer Meinung nach keine Milliardäre geben. Ab einer bestimmten Summe an Geld wird man sowieso nicht mehr glücklicher. Das heißt, es braucht es nicht. Und das Einkommen beziehungsweise das Vermögen, was darum liegt, kann wirtschaftlich wesentlich sinnvoller eingesetzt werden. Und viele Leute bräuchten das wesentlich dringender.
Es gibt auch da wieder Gegenbeispiele. Wir haben jetzt gerade Michael Otto ausgezeichnet, der sehr viel Geld hat, der damit aber auch viel veranstaltet und viel Gutes veranstaltet, Nachhaltigkeitsprojekte fördert, gerade eine neue Stiftung zur Demokratieförderung aufgelegt hat. Also es gibt auch diesen Typus von Unternehmer, da kommt wieder dieselbe Frage, die ich gerade schon gestellt habe. Die treffen Sie natürlich mit so einer Pauschalbewertung, es darf keine Milliardäre geben. Auch so ein Mann macht aber Gutes mit seinem Geld. Warum soll er das nicht tun können?
Wir sind ja auch nicht pauschal gegen Unternehmer. Ja, es gibt ja auch gutes Unternehmertum, auch in Verantwortung. Aber der zentrale Punkt, den Sie jetzt auch gerade genannt haben, ist ja relativ interessant, eine Demokratiestiftung. Aber ich finde, in der Demokratie muss eben über Geld und große Vermögen auch demokratisch entschieden werden. Und wenn quasi einige wenige wahnsinnig viel Geld haben, der Staat aber zum Beispiel nicht, dann ist Politik auch nicht handlungsfähig. Und wenn Politik nicht handlungsfähig ist, kommen wir in so einer Situation, wie wir sie gestern erlebt haben.
Mhm. Zu diesen Steuerplänen zählen auch, dass die Körperschaftssteuer auf 25% erhöht wird und um dann mit dieser Erhöhung im internationalen Steuerwettbewerb und der Profitverschiebung, wie Sie schreiben, vorzugehen, setzen wir uns auch für die Erhöhung der globalen Mindeststeuer auf 25% ein. Der Plan ist ja jetzt erstmal zerplatzt, zumindest teilweise mit dem Rückzug von Donald Trump aus dieser Vereinbarung. Es ist ja zu erwarten, dass das vielleicht auch Folgewirkungen hat. Zeigt das nicht, dass es eben solche globalen Verabredungen eine Zeit lang vielleicht mal geben mag, aber sie eben nicht von Dauer sind. Und am Ende dann eben doch der Wettbewerb um die niedrigeren Steuern international stattfindet. Sodass meine Frage wäre, ist es auch jetzt gerade in dieser Zeit, also es ist schon klar, wir werden uns nicht in eine Abwärtsspirale begeben können, weil wir da wahrscheinlich immer verlieren und das sollte auch nicht das Ziel sein wahrscheinlich. Aber die Frage ist, ob es gerade sinnvoll ist, die Unternehmen jetzt in dieser Situation noch weiter zu belasten.
Da bin ich ganz ehrlich, das ist natürlich eine kleine Schwachstelle auch an der Stelle, weil Sie natürlich einen wichtigen Punkt ansprechen mit dem Steuerwettbewerb. Also jetzt, wenn wir jetzt mal 1990 nehmen, haben Unternehmen noch ungefähr 60% quasi an Steuern bezahlt. Jetzt ist das auf quasi 30 runter. Körperschaftssteuer ist ja nur eine von den Steuern. Und da haben wir einen globalen Steuerwettbewerb nach unten, was wirklich ein riesiges Problem auch fürs Land ist.
Wenn wir jetzt auf den Sozialstaat schauen, da ist eine Ihrer Forderungen beim Bürgergeld, die Sanktionen abzuschaffen. Ist das nicht eine Gefahr, dass ein Problem, das wir schon sehen, in Teilen, dass Leute vielleicht keine Arbeit annehmen, weil sie sagen, mir reicht das Geld im Bürgergeld, dass diese Mentalität größer werden könnte, wenn Sanktionen wegfallen, wenn ich nicht den Druck spüre, mich um Arbeit zu kümmern?
Ja, dazu muss man sich, glaube ich, angucken, wer da eigentlich Geld bekommt. Und das sind größtenteils Kranke, Alleinerziehende und Pflegende. Und es gibt einen ganz kleinen Teil an Totalverweigerern. Und ehrlich gesagt, die extra Bürokratie, die man da aufwendet, die kann man auch staatlich einsparen. Die meisten Menschen wollen arbeiten.
Aber es gibt interessanterweise ja vom Institut, das zur Arbeitsagentur gehört, das also jetzt nicht unter neoliberalen Verdacht steht, wahrscheinlich eine Studie, die schon ein bisschen, jetzt ein paar Jahre her ist, glaube ich, die ganz klar sagt, Sanktionen können die Beschäftigungsaufnahme von Sanktionierten beschleunigen. Bereits das Risiko, sanktioniert zu werden, kann sich auf das Arbeitssuchverhalten von erwerbsfähigen, leistungsbeziehenden wirken. Letzteres, der sogenannte Ex-ante-Effekt von Sanktionen, ist Gegenstand einer am Dienstag veröffentlichten Studie und so weiter. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Also selbst die stellen fest, Sanktionen wirken. Und wir kennen sie eigentlich alle aus unserem alltäglichen Leben, dass natürlich unter einem leichten, gewissen Druck man vielleicht doch anders agiert als ohne Druck.
Ich glaube, es gibt ohnehin schon einen relativ großen Druck, wer erwerbslos ist. Das ist ja auch eine Frage von Prestige, ja. Also zumindest in unserem Land definieren wir uns ja auch größtenteils über Arbeit. Und wer keine Arbeit hat, schämt sich da im Regelfall. Deswegen halte ich das ehrlich gesagt für eine Scheindebatte. Und der Druck ist persönlich, wenn man auch mit den Leuten mal spricht, relativ hoch und die wollen arbeiten. Bei ein paar Ausnahmen.
Die gibt's immer. Ein Punkt aus Ihrem Programm finde ich auch interessant. Dann in den nächsten 10 Jahren muss der deutsche Staat nach Schätzungen 600 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen bereitstellen, um Infrastruktur, Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Heißt das, dass Sie ein Sondervermögen von 600 Milliarden Euro fordern?
Also tatsächlich, unser Steuerprogramm ohne eine Vermögensabgabe läuft auf Mehreinnahmen von 235 Milliarden raus. Aber was ganz klar ist, dass man jetzt auch in dem globalen Wettbewerb mit dem, was in China auch an Innovation passiert, was jetzt auch mit dem neuen Protektionismus seit auch schon der ersten Trump-Regierung passiert, dass wenn wir quasi die Wirtschaft und auch die Industrie in Deutschland halten wollen, also im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, ja, in Frankreich, Italien, Großbritannien, es war ja alles mal Industriemächte und die sind jetzt weitgehend deindustrialisiert. Deutschland hat noch einen erheblichen Anteil in Industrie und wenn man den halten will, muss der Staat aktiver werden und gerade massiv investieren, ansonsten bricht uns das weg.
Was ja so ein Argument für die Einhaltung der Schuldenbremse ist, das finde ich schon einen einleuchtenden Punkt hat, ist, dass wir bei Corona gesehen haben, dass eine solide Haushaltsführung eben unter Beachtung der Schuldenbremse uns dann ermöglicht, in einer wirklichen akuten Krise sehr einfach Kredite aufzunehmen, und zwar in einem riesengroßen Stil, Doppelbums oder Bazooka, Sie kennen die Begriffe. Und das hat uns ja wirklich geholfen in der Pandemie damals. Die Gefahr ist ein bisschen, wenn man die Schuldenbremse jetzt dauerhaft lockert, dass man sich dieser Möglichkeit in Zukunft beraubt, falls die Krise also noch extremer wird, als jetzt sowieso ist, dass man dann diese Möglichkeit nicht mehr so leicht hat, derartige Schulden in großen Mengen aufzunehmen.
Also ich glaube, wenn wir jetzt staatlich abwarten, so wie das jetzt auch die CDU in den letzten 25 Jahren mehrheitlich gemacht hat, werden wir einfach ein Wegbrechen der Industrie erleben. Und deswegen kann uns nichts teurer kommen, als jetzt einfach nur abzuwarten. Deswegen braucht es ein riesiges Investitionsprogramm, allein um die Infrastruktur wieder in Gang zu bringen. Also wir haben ja auch in Deutschland eine Wirtschaft, die auch sehr, sehr stark auf kleinen und mittelständischen Unternehmen basiert. Und die sind einfach angewiesen auf eine gute Infrastruktur, weil bei den Löhnen sind wir mit vielen Ländern nicht konkurrenzfähig. Und deswegen braucht es eben eine gute Infrastruktur, ausgebildete Fachkräfte, die vorhin angesprochenen Forschungsausgaben, um da konkurrenzfähig zu sein. Und dafür braucht es jetzt einfach ein massives Investitionsprogramm.
Sie setzen in Ihrem Programm auch einen Schwerpunkt auf das Thema Klimaschutz. Sie distanzieren sich da auch von den Grünen und sagen, die haben zwar Klimaschutz gemacht, aber sie haben die soziale Frage vergessen. Jetzt wissen wir ja zugleich, dass das Thema Klimaschutz in der öffentlichen Wahrnehmung gerade nicht ganz oben rangiert. Um nochmal auf Ihre Anfangsanalyse zu kommen, besteht nicht die Gefahr, dass Sie schon wieder auf ein falsches Thema setzen, das gerade die Bevölkerung nicht so bewegt, wie es sie vielleicht vor einigen Jahren noch getan hat?
Naja, also der Klimaschutz steht jetzt bei uns natürlich nicht ganz oben. So, aber es ist doch total klar, auch wenn die Wirtschaft zukunftsfest werden soll, muss massiv auch in Klimaschutz investiert werden und auch in eine sozial-ökologische Wende. Was heißt das? Dass auch die Industrie mit deutlich weniger Energie auskommen kann. Es braucht eben auch massive Investitionen. Das ist ja zum Beispiel ein Teil von so einem Investitionsprogramm, muss eben auch eine Umstellung auf erneuerbare Energien sein, dass auch die Industrie zum Beispiel wieder billiger produzieren kann, weil wir dann billigere Energie haben. Und deswegen ist das nicht nur eine Frage von Klimaschutz und Emissionen runter, sondern es ist insgesamt eine Zukunft. Frage auch für die ganze deutsche Wirtschaft.
Zum Schluss, Sie, ich habe ja Ihren Jahrgang vorhin gesagt, 1985. Ich nehme an, dass Sie das Interesse haben, dass in der Linken auch viele, viele junge Menschen dabei sind. Wie sehr schmerzt es Sie, dass man jetzt über das Projekt Silberlocke versucht, in den Bundestag einzuziehen? Also für diejenigen, die es nicht wissen, die Hoffnung ist, dass prominente Parteimitglieder wie Bartsch, Gysi und Ramelow eben ein Direktmandat holen und somit der Einzug in den Bundestag gesichert werden kann, selbst wenn die Zweitstimmen eben unter 5% liegen. Man setzt auf die Alten. Ist das so ein bisschen ärgerlich, dass man nicht auf die Jungen setzen kann?
Das sehe ich komplett anders. Also nämlich unsere Spitzenkandidatin, zum Beispiel Heidi Reicheneck, wir haben jetzt in Kreuzberg einen Townhall-Meeting gemacht, was eigentlich eher so ein US-Format ist. Und da waren 650 überwiegend junge Menschen. Wir mussten 300 Menschen wegschicken. Unsere Spitzenkandidaten sprechen eher die jüngere Generation über TikTok, Instagram an. Und da haben wir jetzt einen komplett anderen Wahlkampf als in den letzten Jahren auf die Beine gestellt. Und natürlich nutzen wir die Bekanntheit und Beliebtheit unserer auch älteren Politiker. Und das ist nämlich genau der Fehler, den wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir haben uns die ganze Zeit immer behakelt, jung gegen alt. Und das machen wir jetzt nicht. Wir nehmen mit und jeder, der mittut, der ist willkommen.
Alles klar, Herr Ehling. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.